Das Thema dieser Stunde lautet die Notwendigkeit des geistlichen Kampfes. Es geht darum, dass wir diese fremde Herrschaft, die immer noch Anspruch zu erheben versucht auf uns nach unserer Bekehrung, dass die wieder in Schranken gewiesen wird, dass wir uns nicht diesen ausliefern, unterwerfen, und das bedarf eines wachsamen Kampfes. Aber eines Kampfes, den wir nicht mit Fleisch und Blut vollziehen, mit unserer eigenen Fähigkeit, sondern in der Kraft, die Gott gibt. Und nebenbei bemerkt, Gott gibt die Kraft erst jeden Augenblick. Gott will nicht Vorratskräfte geben den Menschen, weil dann wird er stolz und überheblich. Er bleibt immer ein Angewiesener. Aber diese Zuversicht, es wird zur rechten Zeit geschehen. Und so hören wir hinein in das Reden Jesu, das wir in der Offenbarung des Johannes hören, wie er zu diesen sieben Gemeinden spricht, die er so liebevoll anspricht, wo man merkt, er kennt die Gemeinde. Er sieht auf sie, er anerkennt ihr Mühen, ihren Glauben, ihre Hingabe, ihren Kampf. Aber wenn wir gleich in Kapitel 2 bei der Gemeinde von Ephesus hören, dann haben wir die Ermahnungen 4. Ich aber habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von deiner Stelle, von deiner Seite verstoßen, wenn du nicht Buße tust. Es ist eine sehr ernstzunehmende Mahnung. Es geht um die erste Liebe. Die erste Liebe, wo wir den Herrn erkannt haben. Er ist lebendig. Er ist der Retter, der mich befreit, was ich sonst nie hingekriegt hätte. Es gibt keine zweite Liebe. Es geht immer um die erste Liebe, dass wir die bewahren und vertiefen und ausgestalten. Aber wenn wir das tun, dann wird der Leuchter brennen und nicht umfallen. Es ist schrecklich, selbst eine ganze Gemeinde kann so umfallen, dass ihr Licht erlischt, der Leuchter stürzt. Und damit ist die Gemeinde kein Zeugnis mehr für Christus. Es hat kein Licht, das Jesus Christus sichtbar macht. Darum geht es, dass er offenbar werde. Aber dann hören wir diese wunderbare Verheißung in Vers 7. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Wer überwindet? Das sind also Hindernisse, Entscheidungen nötig, jeden Tag, um zu überwinden. Und wer überwindet, dem wird diese Verheißung Gottes gegeben. Es gibt nur für Überwinder. Wenn du nur ein passiver Gläubiger bist, dann gleichst du diesem trägen Knecht, der das Talent vergräbt und zurückgibt. Aber ihr wisst, was mit ihm dann geschieht. Haben wir den Mut, Überwinder zu werden, indem wir uns zeigen lassen, wie wir diesen Kampf vollziehen. Aber hören wir hinein. Ich will ihm zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Du kommst in die Mitte des Paradieses, des Zustandes, in dem der Mensch immer sein sollte. Du kommst wieder an und wirst das, was du vor Gott sein sollst. Gott stellt wieder her. Das ist das große Ziel. Und vom Baum des Lebens, das heißt, du empfängst immer wieder Nahrung im Wort Gottes, in seinem Geist, immer wieder Nahrung, wo du lebst. Und zwar nicht nur einfach biologisch lebst, sondern geistlich lebst. Dein Geist auflebt. Und du bist in der Mitte dieses Heilszustandes geborgen, wo dieser Baum des Lebens ist. In der Paradies Gottes. Für die Gemeinde von Smyrna wird hier gesagt, dass sie in Drangsal kommt und in einer immensen Armut ist. Und trotzdem, Vers 10, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Es kann bis in den Tod gehen. Aber da steht jetzt wieder in Vers 11, nämlich, wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen vor dem zweiten Tod. Es geht um den zweiten Tod, den endgültigen Tod, wo es keine Auferstehung mehr gibt, kein Heil mehr gibt. Diesen jetzigen Tod, den müssen wir weiterhin alle erleiden. Das ist der Sold der Sünde. Aber wir sterben in immenser Hoffnung, weil der Herr uns bewahrt vor dem zweiten Tod. Wir wollen leben vor dem Herrn. Wieder eine wunderbare Zusage. Und die Gemeinde in Pergamos, die ist schon mehr verbunden mit all den Götzendienst dieser Welt, gleichsam wie ein Bileam hineinführte in diese Ökumene der Götzenopfer und Unzucht. Eine große Gefahr. Aber da hören wir, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Und auf dem Stein geschrieben, einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Von dem verborgenen Mann. Du lebst und zehrst von einem Brot, das die Menschen nicht kennen. Das Brot vom Himmel. Das Manna, das Gott gibt in Jesus Christus. Er ist das Brot des Lebens, das vom Himmel gekommen ist. Du zehrst eben von Christus und seinem Wort und du empfängst einen weißen Stein, ein kostbarer Stein, auf dem ein Name geschrieben ist, ein neuer Name, den niemand kennt. Denn Gott dir ins Herz hinein spricht und du weißt sofort, es ist der Herr, der mich jetzt anredet. Er ist es. Diese Vertrautheit, dieses mit dem Herrn verbunden sein wird eintreten, wenn du überwindest. Und das möchte ich sagen, erwecken wir eine tiefe Sehnsucht, ein großes Verlangen, Überwinder zu werden. Werden wir nicht träge, werden wir nicht nachlässig, werden wir nicht oberflächlich. Der Dieb wartet, um zu stehlen. Und der nächste in Thyatira wird es noch gefährlicher. Da ist diese Isabel, diese noch mehr eine falsche Prophetin, falsche Lehren, falsche Einstellungen treten ein, was geistlich Unzucht gesagt wird. Es ist diese Gnosis gewesen, wo man auseinander getrennt hat, nämlich dem geistlichen Leben und dem Leben mit dem Fleisch, wo man sagte, du kannst machen mit deinem Leib, was du willst. Das berührt ja nicht. Du lebst ja geistlich und du kannst diese Tiefen Satans erleben. Das ist bei denen, ich sage es jetzt sehr direkt, auch von manchen, die so von der Unverlierbarkeit des Heiles triumphieren und meinen, du kannst leben, was du magst, es geht nicht mehr schief. Eine gefährliche Einstellung, eine Warnung. Aber denen, die da überwinden, sagt der Herr dann, wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Wer meine Werke bis ans Ende bewahrt, das heißt, was Gott an dir tut, bewahrst du bis ans Ende. Dass sein Werk offenbar wird in deinem Leben, dann hast du überwunden. Dann bist du nicht ständig mit dir selber beschäftigt. Bin ich fromm genug? Habe ich genug gemacht? Habe ich Gnade gefunden bei Gott? Sondern ich bin aufmerksam auf den Christus in mir. Ich in ihm und er in mir. Und bin aufmerksam, was er in mir vollzieht. Und siehe da, er vermag mehr, als wir vielleicht ahnen. Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Und dann sagt er, nicht ich, sondern die Gnade Christi in mir. Er in mir hat das gemacht. Und darum wird niemand nachher sich rühmen, sondern er wird immens in Demut versinken und sagen, was verdanke ich alles dem Herrn, dass er tut. Ja, und ihn will ich verherrlichen, nicht mich. Und dann geht es weiter in Sardes. Diese Gemeinde, die schon ein bisschen in Gefahr ist, zu sterben. Wie es in Vers 2 heißt, werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff ist zu sterben. Ja, man kann geistlich auch wieder sterben. Das ist gefährlich. Aber in Vers 5 heißt, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Ja, ich werde ihn bekleiden mit weißen Kleidern, gereinigt im Blute des Lammes. Wieder nicht ich, sondern sein Werk in mir. Er hat mir Gerechtigkeit gegeben, die ich nie erarbeiten könnte. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Paulus klagt über seine Volksgenossen, dass sie eifrig waren. Sie wollten mit ihren Werken Gott dienen, aber sie haben dabei die Gerechtigkeit Gottes nicht angenommen, ja, sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Die Gerechtigkeit Gottes kann ich auch nicht nehmen. Ich unterwerfe mich unter die Gerechtigkeit Gottes. Und siehe da, dann bin ich gerecht vor Gott. Und dann bin ich eben so einer Würde hergestellt mit weißen Kleidern. Und sein Name wird nicht ausgelöscht aus dem Buch des Lebens. Manche Namen werden über die Jahrhunderte vergessen. Der Grabstein wird abgetragen, der Name wird zerbrochen, es ist niemand mehr. Aber wir empfangen einen Namen, der eingetragen ist im Buch des Lebens. Und das ist ein goldenes Buch, das mehr bewahrt wird als jedes andere. Und noch mehr, Jesus Christus bekennt sich vor dem Vater für dich. Du bist kein Unbekannter. Jesus ist es, der dich dem Vater vorstellt und seinen Engeln. Solch eine immense Würde. Vergessen wir nicht, wer überwindet. Aber nochmals, das Überwinden ist wieder nicht deine Kraft. Es ist nicht Fleisch und Blut, sondern die Kraft Gottes in dir, die er dir gerne gibt. Oder die Gemeinde von Philadelphia, wo er eigentlich keinen Tadel ausspricht, aber sagt, wir sollen bleiben bei dem, was wir da haben. Bleibe treu. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Und da heißt es dann, in Vers 12, wer überwindet, von Kapitel 3, dem will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Du wirst zu einer Säule im Tempel Gottes gemacht. Eine Säule kann man nicht einfach wegtun. Die ganze Statik ruht auf einer Säule. Und zwar hast du den Namen Gottes draufgeschrieben. Das heißt, du gehörst Gott ausschließlich. Niemand anderer hat Zugriff, Anspruch, Anrecht auf dich. Den Namen Gottes. Den Namen des neuen Jerusalem, das vom Himmel von Gott kommt. Diese Stadt kommt nicht irgendwie vom Himmel, sondern von Gott. Und dieses Jerusalem steht drauf. Du gehörst zu dieser Stadt, du bist ein Bestandteil dieser Stadt. Das bist du. Und zwar mit dem neuen Namen, den Jesus erhält, der noch nicht offenbar gemacht wurde. Auch dieser Name ist auf dir, dieser Säule, getragen. Wer überwindet? Willst du auch überwinden Oder willst du nur sagen, Herr, gib mir das, gib mir jenes? Die törichten Jungfrauen haben auch gebeten, Herr, mach uns auf. Das geht nicht. Gott gibt, wer überwindet. Aber missversteht nicht, wir werden nie überfordert dabei. Und die letzte Gemeinde, Laodicea, ja, da ist diese Gleichgültigkeit, diese Lauheit da, wo wir wirklich vor Gott nicht mehr genießbar sind. Ja, es ist schrecklich. Und sonderbar ist gerade diese Gemeinde, eine Gemeinde, die dann laut schreit, ich bin reich, ich habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Die falsche Selbsteinschätzung. Es gibt Christen, die so vorgehen. Ich lese eine Schriftstelle und diese Schriftstelle, dieses Wort gehört mir. Ich eigne es mir an. Wir tun so, wie wenn wir Wort Gottes rauben könnten und es zu unserem Besitz machen könnten und sagen könnten, jetzt gehört es mir. Gott lässt sich doch nicht bestehlen. Gott ist ein Geber. Aber Gott ist auch nicht, der ausgebeutet wird. Das Erbe, das Gott gibt, kann nicht mehr verschwendet werden. Es ist im Himmel aufbewahrt. Aber wie soll solch eine Gemeinde vorgehen, die eigentlich geistlich blind ist? Und da lesen wir in Vers 18, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Das Gold, das Göttliche, können wir nur von Gott selber kaufen. Aber wisst, Gold kann nur durchs Feuer gereinigt werden. In einer immensen Erhitzung, dass jeder Schmutz, jede Schlacke vom Gold abgesondert werden kann, muss das Gold so erhitzt werden, dass es flüssig geworden ist. Und dieses Gold erkaufst du dir von Gott, indem du dich selber in dieses Feuer des Gerichtes Gottes hineinführen lässt. Ein Petrus sagt, dass unser Glaube so sein soll wie das Gold, das im Feuer erprobt wurde. Wisst, unser Glaube wird dann erprobt, wenn es sehr heiß wird in unseren Lebenssituationen, wenn wir in solche Bedrängnisse kommen. Aber vergessen wir nicht, dort, wo wir diese große Bedrängnis und Not erleben, erinnere dich sofort, das ist die kostbarste Zeit deines Lebens, wo du geläutert und gereinigt wird. Sind wir uns ehrlich, wenn alles so wunderbar glatt geht, wir sind freundlich, wir sind höflich, wir sind Hilfsbereitschaft, wir sind nett. Aber wenn es sehr kritisch wird, dann sind wir oft überrascht. Oh, das bin ich auch. So kann ich auch sein. Wir erkennen uns erst in den heikelsten Situationen. Und das wollen wir lieber verdecken. Aber Gott führt uns da hinein, damit das reine Gold herauskommt. Und so sollen wir nie meinen, Probleme sind das Hindernis meines Glaubens. Da bin ich blockiert. sondern Probleme sind das Feuer zur Reinigung. Und siehe da, dann bin ich reich vor Gott. Aber meine Lieben, nicht wir müssen dieses Feuer anzünden. Nicht wir müssen es herbeiführen. Gott wird es tun. Lass es ihm über. Werde auch da nicht eigenmächtig in einer falschen Frömmigkeit, dass du dir welche besondere Opfer auferlegst. Das führt letztlich zur Eitelkeit, wo man sich selbst wieder rühmt. Hilft gar nichts. Das führt nicht zur Läuterung und Reinigung, sondern zum Egoismus. Ich kenne den Hintergrund in der katholischen Kirche, wo man sich rühmt, seiner Aszese. Aber wir hören dann weiter. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Gott muss uns bekleiden. Der Mensch nach seinem Sündenfall hat angefangen, sich selber zu bekleiden mit dem Feigenblatt, das verdecken will, was in Wirklichkeit ist. Aber Gott bekleidet uns und in dieser Bekleidung erkennen wir die Würde, die Gott gibt. Und wir können sagen, das sind wir. Er hat uns gemacht zu dieser Heiligung. Es ist sein Werk. Und wir sind alle gekleidet aufgrund des Blutes des Lammes, das diese Reinigung herbeigeführt hat, das uns diese Würde gibt. Wir verdanken seiner Lebenshingabe der Gerechtigkeit Gottes, dass die Gerechtigkeit Gottes in uns ist. Und wie gesagt, wir können die Gerechtigkeit Gottes nicht selber modellieren. Das war mein Problem, dass ich meine eigene Gerechtigkeit zuerst ablegen musste, dann war ich wirklich bloß gestellt vor Gott, wo ich mich nicht mehr rechtfertigen konnte. Aber in dieser Blöße hat er mich dann neu bekleidet mit dem Kleid der Gerechtigkeit, die ich dem Lamme verdanke. Und dann das Letzte, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Bei jeder Bekehrung ist notwendig, dass zuerst die Augen geöffnet werden, dass wir überhaupt erkennen, in welchem Zustand wir sind. Dass wir unter der Knechtschaft der Finsternis und des Teufels sind. Und dass wir heraus errettet werden müssen. Uns bekehren müssen von der Macht der Finsternis hin zu Gott, in das Reich Gottes. Dann sind die Augen geöffnet. Aber es ist die große Gefahr, dass wir wieder eine gewisse Blindheit bekommen, wo wir wieder so eine sonderbare Selbstsicherheit und Selbstgerechtigkeit in uns bekommen. Ja, ich gehöre einer wunderbaren Gemeinde. Wir sind doch so verdienstvoll. Wir sind so angesehen. Selbstgerechtigkeit. Du wirst wieder blind, du erkennst nicht mehr deine Armut. Es ist wichtig, lassen wir unsere Augen öffnen. Und das geschieht auch manchmal schmerzlich, wenn uns die Augen aufgetan werden. Aber seien wir bereit, die ganze Wahrheit zu erkennen und zu sehen. Es ist erstaunlich, sobald wir sie erkennen, wissen wir, und jetzt ist es Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Gemäß dieser Erkenntnis jetzt zu handeln. Im Thessalonicher Brief sagt da Paulus, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Sie haben ihre Augen zugemacht gegenüber der Wahrheit, sandte Gott ihnen einen Geist der Blindheit, sodass sie der Lüge glaubten. Und wisst, wir Menschen haben eine Mentalität, dass wir uns gerne belügen lassen. Und jetzt leben wir in Lüge. Und du noch so unschuldig, ich kann ja nichts dafür. Weil wir uns die Augen nicht öffnen lassen. Und wenn sie geöffnet sind, nicht Entscheidungen treffen. Werde Überwinder. Aber stell dir vor, gerade bei dieser Gemeinde sagt Jesus dann, Vers 21, wer überwindet, dem will ich geben, von mir auf meinem Thron zu sitzen. Mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Wenn das hier nicht stünde, wer dürfte sich anmaßen, solch eine Erwartung zu hegen, dass wir mit Jesus Christus auf seinem Thron sitzen? Zur damaligen Zeit durfte neben dem Thron des Herrschers höchstens seine Mutter sitzen, hat einen Ehrenplatz bekommen. Das war die höchste Auszeichnung, die ein Herrscher gibt. Wer überwindet, wie heißt es da, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Eine immense Würde. Wir werden mit Christus herrschen. Wer überwindet. Und darum wollen wir jetzt dem eingehen, dieses Überwinden. Und einige Verse oben haben wir schon solch einen kleinen Anfang in Vers 19. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Ja, das ist die Liebe Gottes, die überführt und züchtigt. Die Liebe Gottes klagt nicht an wie Satan, sondern sie überführt. Auch der Heilige Geist überführt. Er nimmt mich also bei der Hand bei dieser gefährlichen Stelle und sagt, komm, wir gehen hinüber. Überführt. Aber so sei nun eifrig und tue Buße. Wir brauchen immer wieder diese Gesinnung der Buße. Wisst, weil wir sonst eben selbstherrlich werden. Wenn wir aufhören, Buße zu tun, fangen wir an, mir kann niemand mehr was vorschlagen. Ich bin mir aus mir selber. Und genau das ist ja das Widergöttliche. Nämlich das Vergessen, dass ich mich Gott verdanke. Die heutige Definition des Menschen ist, der Mensch ist autark. Das ist der größte Irrtum. Der Mensch verdankt sich immer einen anderen. Und das verdrängt er, das verleugnet er. Aber wer das anerkennt, ich verdanke mich ihm, der wird zur Buße geführt. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus Christus muss manchmal vor der Tür deines Lebens sein. Da ist er hinausgeschmissen worden, erschütternd. Aber mit jeder Sünde tun wir so etwas, dass wir Jesus aus der Mitte unseres Lebens hinausdrängen. Und da steht er vor der Tür, die ist noch dazu verschlossen. Das Herz verschließt sich Gott gegenüber nach der Sünde. Ich klopfe an. Er klopft an als ein guter Hirte. Und da heißt es, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Das Um und Auf ist, dass ich immer wieder noch diese Stimme des Herrn höre, die Stimme des Hirten, ihn, sein Reden hören. Dass wir das nicht verwechseln mit einem anderen Reden. Das ist oft der Mangel, weil wir diese Stimme des Herrn, das ist nicht psychologisch, das ist nicht psychisch, sondern du weißt innerlich, es ist der Herr. Was er jetzt mir sagt, er ist es. Nicht durch eine Vision, nicht durch irgendwie ein psychisches Erleben, nein. Es ist ganz einfach, ganz leise und sonderbar. Es ist einfach da die Überzeugung und du hast es ihm nicht eingeredet aufgrund von Schlussfolgerungen. Ich hatte so einen Moment, wo plötzlich der Herr sagt, schweige. Ich war nämlich daran, mich aufzulehnen, dass ich da von da zu dort versetzt werde in einer gewissen Willkür. Soll ich mir das gefallen lassen? Und plötzlich schweige. Nicht nachdenken, soll ich überhaupt reden oder lieber schweigen? Nein, plötzlich. Ich war erschrocken, ich habe es sofort gewusst. Der Herr sagt mir das. Und es ist zum Segen gewesen, wenn ich ihm gehorche. Der Herr, seine Stimme hören und dann Mahl halten. Geistliche Nahrung, geistliche Speise immer wieder aufnehmen. Sonst werden wir schwach, sonst werden wir oberflächlich. Gut, aber so wollen wir jetzt hineinsehen in das Johannesevangelium in Kapitel 6, Vers 63, wo Jesus ganz grundsätzlich aufmerksam macht auf etwas, an Menschen, die daran war zu scheitern. Die folgten Jesus nach die ganzen Jahre und dann fingen sie an wegzugehen. Denn sie können seine Worte nicht mehr ertragen. Und da heißt es, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Und da machen wir meistens den Fehler. Wir versuchen mit unserem Fleisch zu kämpfen, mit unserem Fleisch uns zu bemühen, Gott zu dienen, Gott wohlgefällig zu sein. Das Fleisch nützt gar nichts. Und siehe da, wir machen tatsächlich die Erfahrung, das Fleisch nützt nichts. Die nächste Folge ist, ich gib's auf. Ja, was ist der Fehler war, wir haben gemeint, wir könnten mit unserer Kraft es machen. Er gibt mir die Kraft dazu. Ich bitte ihn, ich vertraue ihm und er gibt mir Kraft. Petrus meint, er bleibt dem Herrn treu mit seinem Fleisch, aber er verrät ihn. Der Herr gibt Kraft. Und deswegen ist es so wichtig, weil wenn wir das vergessen, dass der Geist es ist, der lebendig macht, dann werden wir bei diesem Bemühen scheitern. Es heißt aber dann weiter, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Es geht um das Wort Gottes, das ist Leben. Da ist der Geist Gottes. Wir suchen den Geist Gottes nicht jetzt wieder mit geschlossenen Augen und warten auf einen seelischen Moment. Übrigens, der Geist Gottes wird auch nicht immer wieder ausgegossen neu. So wie in dem Kirchenlied, komm Schöpfer Geist, kehr bei uns ein. Ja, immer wieder müssen sie darum rufen. Und er wird nie einkehren, weil sie sich nicht hingegeben haben. Und bei jeder Papstweihe müssen die Kardinäle dieses Lied singen, Veni Creator Spiritus. Damit geben sie Zeugnis, dass sie den Geist nicht haben. Der Geist ist, der lebendig macht. Und es ist das Wort, ist Geist und Leben. Das Wort Gottes ist Geist und Leben. Und dazu bedarf es eben eines lebendigen Glaubens. Mein Glaube ist nicht an die Existenz Jesu Christi, sondern mein Glaube ist an das Wort, das Geist und Leben ist. Und wie hier ein Petrus sagt, weil Jesus auch fragt, wollt auch ihr weggehen? Und da sagt Petrus in 68, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist. Zuerst ist der Glaube und aus dem Glauben kommt ein Erkennen. Ein Erkennen, das eine Gewissheit hat. So ist es. So dass Jesus im hohen priesterlichen Gebet sagt, wo er dem Vater dankt, dass seine Jünger erkannt haben, dass du mich gesandt hast, Vater. Und erkannt haben, dass die Worte, die ich geredet habe zu ihnen, deine Worte sind. Die Worte des Vaters im Sohn. Gott hat gesprochen durch den Sohn. Und dieses Hindurch hören ist so wichtig, wenn wir die Schrift lesen. Wir hören das Reden des Vaters in der Schrift, durch den Sohn, durch den Geist. Und wenn wir das, dann ist Geist und Leben da. Dann haben wir das, was wir brauchen, um Überwinder zu werden. Und so werden wir auch jetzt im Epheserbrief dazu ermutigt, in Kapitel 6, wo wir uns auffordern lassen, wo es heißt, und im Übrigen, im Vers 10, dieses im Übrigen, das heißt, zusammengefasst von dem, was ich bisher alles gesagt habe, kommt jetzt das Wichtigste. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark in dem Herrn. Ich kann nur stark sein, indem ich im Herrn bin. Bleibet in mir und ich bleibe in euch. Und dann werdet ihr die Frucht bringen, die ich erwarte. Im Herrn stark sein. Im Herrn stark sein heißt, dieses stark sein, das heißt eigentlich, werdet dynamisch in eurer Verbindung im Herrn. Also hinein dynamisch, also beweglich hinein in Christus. Immer mehr hinein in Dynamiste. Im Herrn. In der Kraft seiner Stärke. In der Kraft, das ist die Kraft, um zu herrschen. In der Kraft des Reiches Gottes, die der Jesus Christus hat, sein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit mit dem Vater. In dieser Kraft, in dieser Macht, will ich sagen, werden wir stark. Und zwar, die auch nämlich imstande ist zu tun, was er will, dass wir tun. Das heißt, in der Macht seiner Stärke. Wir stehen in der Macht Gottes, in seiner Königsherrschaft. Und so sind wir stark. Aber stark immer in dem total angewiesen sein, ohne irgendeine Selbstherrlichkeit. Die drei Jünglinge sollten Götzen, Gottesdienst machen, indem sie die Statue anbeten. Sie tun es nicht. Sie werden in den Feuersee geworfen. Und der König sagt dann, na dann werden wir sehen, ob dein Gott euch rettet. Diese Jünglinge können nicht sagen, Gott wird uns retten. Sie haben gesagt, wir werden uns nicht beugen, ob uns Gott rettet oder nicht. Und siehe da, Gott hat sie tatsächlich gerettet. Aber Gott hat diesen Jünglingen keine Sekunde vorher zugesichert, dass sie gerettet werden. Wisst, wir wollen immer oft diese Hilfe Gottes immer im Voraus haben. Wir wollen immer wieder eine Vorauszahlung haben, mit der wir dann handeln. Das tut Gott deswegen nicht, weil dann handeln wir wieder aus unserem eigenen. Aber in diesem Ausgeliefertsein, dieses Angewiesensein, da schmilzt jede Selbstherrlichkeit. Und siehe da, wir hören auf jetzt auf uns zu schauen. Wir schauen auf ihn, wie immer es sein wird. Er ist mir das Wichtigste. Und siehe da, wir bekommen einen tiefen Frieden in jeder brenzlichen Situation. Und wir werden hindurchgeführt. Nachher staunen wir. Ist es so geschehen? So tut es Gott. Und alles, was er da uns gibt, um diesen Kampf zu vollziehen, sind die Waffen, die Gott gibt. Nicht wir haben uns Waffen gemacht, um Gott zu dienen und zu kämpfen. Gott hat uns ausgestattet. Und gehen wir da ein bisschen ein auf das, Vers 13 steht, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, auch behaupten könnt. Widerstehen, behaupten, das heißt, wir sind das Haupt und nicht der Schwanz. Vers 14, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Es muss immer alles aus der Wahrheit Gottes, des Wortes Gottes gründen. Angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes. Mit den Füßen gestiefelt, mit Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Das ist interessant. Wir machen nur ein Zeugnis vom Evangelium, das uns in den Frieden gebracht hat. So bringen wir den Frieden. Wir bringen nicht eine Lehre des Evangeliums, sondern ein Zeugnis. Vor allem aber ergreift das Schild, den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Es ist dieser Schutzschild, der Glaube. Es ist gemäß dem Glauben, sehe ich mich. Ich sehe mich nicht gemäß der Umstände, die mich umgeben, sondern gemäß dem Glauben. Das heißt, der Gerechte lebt aus dem Glauben, nicht im Glauben. Aus dem Glauben. Es ist eine Existenz aus dem Glauben. Und zwar in Jesus Christus. Und dann heißt es weiter, und nehmt auch den Helm des Heiles und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allen Gebeten, Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck. Es geschieht betend, dieser Kampf. Wenn wir das so vollziehen, werden wir bewahrt. Und so möchte ich euch jetzt auch noch schnell in 2. Petrus hinführen. Es geht immer darum, dass wir genügend wissen, was wir von Gott empfangen haben. Also die Verheißungen Gottes in uns bewahren, dann sind wir innerlich reich. Und dann sind wir im Vertrauen auf Gott, wie ein David, der vor diesem Goliath steht. Er, der junge Hirte, hat nur Steine und eine Schleude. Aber er steht im Glauben. Du verhöhnst unseren Gott, den Gott der Herrscher. Ich komme zu dir nur mit diesen Steinen, ohne Waffen. Das ist dieses Wissen, Gott stattet aus. Und so schlagen wir 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 auf. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Mal bis daher. Die göttliche Kraft, in der er Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, in der er aus nichts die Schöpfung gemacht hat. In dieser göttlichen Kraft hat er uns alles geschenkt, was wir zum Leben, nämlich vor Gott, brauchen. Ich habe alles bekommen. Und zwar zum Wandel in Gottes Furcht dient. Damit ich in Gottes Furcht dienen kann, gibt Gott mir alles. Merkt ihr? Aber wir müssen in diesem Dienen in Gottes Furcht bleiben. Wenn du in Gottes Furcht dienst und bleibst, und lebst, nämlich in dieser Verbundenheit mit Jesus, empfängst du alles, was du brauchst. Schaut, und das ist immer der Ausgangspunkt. Wenn ich mich selber einschätze, der Situation, die zu mir kommt, das werde ich nicht schaffen, dann resigniere ich und renne davon. Aber wenn ich weiß, ich habe alles empfangen, was ich brauche. Ich kriege gleichsam augenblicklich den Nachschub in der kritischen Situation. Dann bin ich ganz anders ausgestattet zu überwinden. Da ist keine Angst da. Da ist kein Zweifel da. Da ist kein Hin und Her überlegen. Was werde ich machen? Wie werde ich es tun? Ich stehe jetzt hier und ich bleibe aufmerksam und werde handeln, so wie ich es erkenne. Darum sagt Jesus, macht euch keine Gedanken, wenn ihr vor Gerichte gestellt werdet. Macht euch keine Gedanken, was ihr sagen werdet. Der Geist wird euch in dem Augenblick sagen, was ihr sagen sollt. Und es ist wirklich oft erstaunlich, selbst ich mit 16 Jahren in einer Situation, wo alles ganz anfänglich war, gebiete ich meinen Vater und sage, geh zum Pfarrer und sag's ihm. Nachher bin ich erschrocken, habe gedacht, das war jetzt eine Frechheit. So kann ich nicht mit meinem Vater reden, dass ich ihm was anschaffe. Gott hat es so gewollt. Es ist erstaunlich. Gott hat uns alles geschenkt, aber hören wir genau zu, wie das aussieht. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Du empfängst alles, indem du Gott immer besser erkennst. Ihn erkennen. So wie ein Johannes, der Lieblingsjünger, sagt, es ist der Herr. Und der Augenblick hat alles verändert. Petrus schmeißt sich sofort ins Wasser und schwimmt ihm entgegen. Ihn erkennen, den Herrn erkennen. Nochmals, Du kannst den Herrn nicht erkennen, psychologisch oder intellektuell erkennen. Erkennen, das ist eine tief innere Wahrnehmung. Es ist ja erstaunlich, wie zum Beispiel eine Frau ihren eigenen Mann kennt, gell? Die durchschaut ihn mehr, als er sich selber kennt. Die Frau kennt den Mann immer besser, als er sich selber kennt. Das heißt erkennen, kennen. Ihn erkennen, das ist das Um und Auf, das wir immer wieder pflegen sollen, immer wieder streben sollen. Durch die Erkenntnis Gottes, der uns berufen hat zu seiner Herrlichkeit, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Gott hat uns berufen aufgrund seinem Reichtum, seiner Herrlichkeit. Und Tugend, das ist gemeint, Gott ist tauglich, Gott ist zuverlässig. Da bin ich gut dran. Gott ist nicht einer, der jetzt was will und dann geht's nicht. Das heißt tauglich, Tugend heißt tauglich. Durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Indem wir also Gott immer tiefer erkennen, nehmen wir wahr, was Gott uns verheißt. Ich bin ein Verheißungsträger, einer, der Verheißung empfangen hat. Etwas, das nicht ich mir selber aufbaue, sondern er hat mir diese Verheißung ins Herz gegeben. Das kann mir niemand stehlen, niemand in Frage stellen, niemand wegnehmen. Ich bin ein Verheißungsträger Gottes. So wie der David ganz genau weiß, er wird siegen. Das hat Gott ihm gegeben. Das kann er sich nicht selber einreden. Verheißung. Wir haben die Verheißung und diese Verheißung hat uns Gott gegeben durch seine Herrlichkeit und Tugend. Und zwar kostbare Verheißungen, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Ja, das ist ungeheuer. Schaut, das ist auch wieder eine Stelle. Wie könnte das jemand wagen, aus eigenem zu sagen? Wir sollen an der göttlichen Natur teilhaftig werden. Gott identifiziert sich dann mit dir. Seine Natur ist dahinter dir. Der göttlichen Natur teilhaftig. Aber das geschieht erst, nämlich nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Entfliehen, das heißt, ich laufe mit aller Kraft weg. Wisst, wir können mit manchen nicht verhandeln, mit manchen Sünden. Ja? Da geht es nur darum, dass ich weglaufe. Dass ich nicht damit identifiziert werde. Wenn ich dem Verderben, nämlich dieser gottlosen Mentalität, dem Zweifel, dem Unglauben weglaufe und eben in diesen Verheißungen lebe, im Glauben, im Wort und Geist, dann habe ich daran Anteil. Und in dieser Kraft der göttlichen Natur leben wir jetzt aber nochmals im Kampf. In einem Entscheidungskampf. Es gibt keinen heiklichen Kampf in dieser Welt als dieser Kampf. Es geht immer wieder um Tod und Leben, nämlich ewiges Leben. Und das Erstaunliche ist, wir sehen das im 2. Korintherbrief, nämlich was Paulus da uns sagt, im Kapitel 12. Paulus, der eine Erfahrung macht, dass er in den dritten Himmel gehoben wurde und er hielt da Wahrheiten, die er nicht auszusprechen als Mensch imstande ist, und es ihm auch nicht erlaubt ist, also große geistliche Erfahrungen. Und siehe da, gerade da kommt jetzt ein Kontrapunkt, nämlich Vers 7, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Das ist die Erfahrung eines Paulus. Und Paulus betet dreimal und er wird nicht erhört. Ein Paulus, der Wunder getan hat im Namen Gottes, sogar Toten auferweckt hat, ist jetzt in der Situation. Ein Engel Satans. Er sagt nicht, liebe Brüder, treibt mir einen Dämon aus. In mir ist ein Dämon gefahren. Nein, es geht um ganz was anderes. Nämlich, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Leider wird dieses Wort oft sehr oberflächlich zitiert. Lass dir meine Gnade genügen und scher dich nicht weiter drum. Das ist ein Missbrauch des Wortes Gottes. Es geht darum, dass die Kraft Gottes in der Schwachheit vollkommen wird. Dort, wo ich mir gar nichts eigentlich zuschreiben kann, siehe da, kommt die Kraft Gottes und tut es. Und das Endresultat ist, wie Paulus eben sagt, nicht ich, sondern die Gnade in mir. Und das will Gott. Gott will sich verherrlichen und er wird nicht Menschen verherrlichen, auch keinen Paulus, sondern immer sich selber, in Paulus. Und darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Paulus möchte, dass die Kraft des Christus bei mir wohne. Und dann bin ich bereit, schwach zu sein. Wisst, wir haben oft so eine geistliche Pflege, wo wir uns zubereiten, damit wir stark werden. Gell? Ich will wieder stark sein, nicht? Ah, jetzt fühle ich mich wieder stark. Nein, ich bin bereit, schwach zu sein, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Ich traue ja nicht auf meine Kraft, sondern auf seine. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten. Hier sehen wir das konkret. Paulus hat Schwachheiten, da kann erschöpft sein, ermüdet sein. An Misshandlungen. Er wurde gesteinigt und geschlagen, gegeißelt, an Nöten. Er hatte Hunger, hatte Durst, an Verfolgungen. Kein anderer Apostel wurde so verfolgt wie er. An Ängsten um des Christus willen, wo er diese Angst und Sorge hat um die Gemeinden. Hoffentlich habe ich nicht jetzt umsonst gearbeitet, dass sie nicht wieder zurückfallen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Meine Lieben, das müssen wir eins zu eins lernen. Suchen wir nicht unsere Kraft mit geistlichen Übungen, sondern wenn ich schwach bin, bin ich stark in ihm. Das heißt, ich schaue weg von mir und ganz auf ihn. Ich kann mich selber vergessen und siehe da, er ist am Handeln. Und so möchte ich jetzt das abschließen, da wäre noch einiges zu sagen, aber so können wir auch jetzt in diesem Kampf einander dienen unter den Geschwistern. Und das möchte ich jetzt doch noch kurz anführen im Römer Kapitel 15. Ich möchte jetzt nur einige Verse herausnehmen. Vers 1. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Die Gebrechen der Schwachen, meine Mitbrüder, meine Mitschwestern, wo ich sehe, oh, da ist was nicht ganz gesund, die haben da noch zu kämpfen, oh, die liegen da noch falsch, was mache ich? Ja, sie lassen sich auch nicht belehren. Die Gebrechen, nicht die Sünden, nicht die Gebrechen, die Gebrechlichkeit der Schwachen ertragen. Denkt an einen Mose, der ein Volk ertragen muss. Das war eine Last. Und manchmal wollte Mose auch das ablegen. Er sagt, nimm mich her und schone diese. Also ich will jetzt lieber sterben, dann habe ich es hinter mir. Und er hätte das Volk hinterlassen. Nein, Mose soll nicht sterben, er soll sie weiter ertragen, wie Gott erträgt. Da ist Reifung. Christus hat es auch gemacht und jetzt nehmen wir in Vers 5. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein. Gott gibt Ausharren, Gott gibt Trost und dann können wir eines Sinnes sein. Bei all diesen Schwächen, bei all diesen Mängeln ertragen. Es ist wirklich so, ganz konkret, ich will keinen Namen nennen, am Vortag war ein gewisses Fehlverhalten und Ausrasten da. Ich habe geschwiegen, nicht aus Angst, sondern in dem Wissen, in dem Moment kann ich jetzt dieser Person nicht sagen, was Gottes Wille ist, weil er es nicht annimmt. Aber mein Schweigen hat diesen Menschen nachdenklich gemacht, dass er in der Nacht nachgedacht habe. Und am nächsten Morgen sagt mir der, was ich ihm sagen wollte, er selber. Gott hat es ihm gesagt. Wisst, unser Schweigen ist nicht, naja, ist eh recht. Ich sehe es nach. Nein, es ist, Schweigen heißt aber auch nicht, ich bin gekränkt. Ertragen. Und dann heißt es, Christus Jesus gemäß sollen wir eines Sinnes sein. Nicht? Damit ihr einmütig mit einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, lobt. Eines Sinnes, Christus gemäß. Und so können wir Gott loben. Und darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Und wisst, in einer Gemeinde, wenn da dieses Annehmen da ist, da ist auch Hilfe und Segen. Wisst, wir denken mehr so, ermahnt einander. Gell? Nehmt einander an. Und so wollen wir das jetzt stehen lassen. Und wenn du eventuell dann zu Hause noch bei Josua nachliest, wie er Anweisung bekommt, dass er immer wieder im Wort Gottes verbleibt und darin liest und sich führen lässt und Gott sagt, ich bin immer da, ich bin immer bei dir. Jesus sagt, siehe, ich bin alle Tage bei euch, bis alles vollendet ist in der Welt. Also du bist dabei nie allein. Diese immense göttliche Kraft, die dir alles schenkt, was du zum Leben in Gott und zum Dienen in der Gottesfurcht brauchst, ist da. Amen. Amen. Und so möchte ich kurz im Gebet dann abschließen.